anfangen. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst, ich danke dir für den Ostersonntag, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen, deinen Tod, dein Leben, das du für uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Predigt nimmst, dass du zu uns sprichst, dass du meine Worte nimmst und in unsere Herzen übersetzt. Dass du das groß machst, was für jeden wichtig ist und dass die Sachen, die nicht wichtig sind, einfach wegfallen. Aber ich bitte dich, dass du das jedem was ins Herz gibst, was bei ihm hängen bleibt, was für ihn in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wichtig ist. Danke dir, dass du dein Wort lebendig machst. Amen. Jo, wir sind da jetzt in Ostern. Feiern die Ostergeschichte. Und letzten Donnerstag war ja Gründonnerstag, was ja von Keinen kommt, also altdeutsch für Weinen. Und da hat ja Jesus kurz vor seiner Verhaftung mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Das sogenannte letzte Abendmahl. Und das war ja eigentlich das Passafest. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, ist das eigentlich eine abgewandelte Form vom Passafest. Und deswegen möchte ich heute in meiner Predigt die Zusammenhänge vom Passamahl mit dem Abendmahl versuchen zu untersuchen und auch zu sehen, was da prophetisch auf Jesus hinweist. Und wenn wir uns mit dem Passafest beschäftigen, macht es natürlich Sinn, erstmal sich den Text anzuschauen, wo das Passa eingesetzt wird. Und bevor ich diesen Text vorlese, möchte ich kurz die Vorgeschichte ein bisschen aufrollen. Das war nämlich in der Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war. Da sind sie schon über 400 Jahre und sind Sklaven vom Pharao, was eine ziemlich unangenehme Situation für sie war. Und sie haben zu Gott geschrien, dass er sie errettet. Und er hat Mose geschickt und berufen, dass er zum Pharao geht und ihm aufträgt, das Volk Gottes ziehen zu lassen. Der Pharao hat allerdings andere Gedanken und lässt das Volk nicht ziehen. Und so kommen immer wieder Plagen, die den Pharao umstimmen sollen, aber diese neuen Plagen, die jetzt vorher waren, haben ihn irgendwie nicht gejuckt. Und nun kündigt Mose die letzte Plage an, nämlich, dass Gott alle Erstgeburt töten wird, was auch den einzigen Sohn vom Pharao betreffen wird, wenn er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und Gott macht Mose schon klar, auch da wird der Pharao nicht drauf hören. Aber wenn dann die Erstgeburt, also sein einziger Sohn, auch gestorben ist, dann wird er sie ziehen lassen. Und damit sie aber selber nicht dieser Plage zum Opfer fallen, hat Gott ihnen klare Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Und das lese ich jetzt vor, im 2. Mose 12. Einsetzung des Passafestes. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme erst mit seinen Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass die das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben, und den Stab in der Hand sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen, in Ägyptenland unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten, der soll ausgerottet werden aus Israel. Jetzt lasse ich ein paar Verse weg. Keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passah. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe aus zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Darum so haltet diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Brauch? Sollt ihr sagen: Es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Lasse ich wieder einige Verse weg. In einem Haus soll man es verzehren, ihr sollt nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und sollt keine Knochen an ihm zerbrechen. Als ich Sachen, die ich weggelassen habe, war unter anderem, dass dann eben tatsächlich die Erstgeburt geschlagen wurde, auch das Kind vom Pharao gestorben ist und er sie dann ziehen lässt und sagt: Geht weg, haut ab, verschwindet. Und dann die Ägypter ihnen sogar noch Gold und Silber mitgeben, damit sie bloß verschwinden. Und dann ziehen sie eben los. Genau, und dann feiern sie eben dann jährlich dieses Passafest. Und jetzt will ich kurz die Zusammenhänge, die auf Jesus hinweisen, ausstellen. Ich glaube, war mal in der Matthäuskirche, da war ein messianischer Jude, der hat dann das Passahlamm, also das Passahfest, auch genau aufgezeigt, was man da alles macht und was dann da für Parallelen zu Jesus sind. Die habe ich natürlich jetzt größtenteils vergessen. War sehr interessant, was sie da auch für einen Ablauf haben. Sie essen eben da auch Brot, was wir ja praktisch bei uns mit den Marmeladen haben oder mit dem Brot, das wir essen. Das kommt da auch vor. Aber ich will jetzt einfach nur ein paar Sachen rausgreifen. Und da ist einmal Jesus, das Lamm Gottes. Hier ist der Isenheimer Altar, wo ja Johannes auch sehr mit dem übergroßen Finger auf Jesus deutet, das Lamm Gottes, was man hier unten auch sieht. Und Jesus wird immer wieder als das Lamm Gottes bezeichnet. Zum Beispiel bei Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In der Offenbarung wird Jesus öfter als das Lamm Gottes bezeichnet. Ich will hier nur ein Vers exemplarisch rausgreifen. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Dann geht's weiter. Die Sühnung von Schuld durch Blutvergießen eines Opfers. In der ganzen Bibel, in der ganzen Schrift, vor allem natürlich im Alten Testament, muss immer wieder Schuld durch ein Opfer gesühnt werden, durch Blutvergießen. Das erste Opfer fand schon im Paradies statt, als Gott Adam und Eva mit dem Fell bekleidet hat. Da hat er ja auch ein Tier geschlachtet und geopfert quasi und mit dem Blut sie bedeckt. Also da war schon das erste Opfer und natürlich kommen im dritten Mose alle möglichen Gesetze, Gebote, was passieren muss, wenn dir diese Sünde passiert ist. welches Tier auf welche Weise geopfert werden musste. Da kommt es sehr häufig vor. Und auch in anderen Kulturen und Religionen gibt es ja immer wieder Opfer. Das Opfer ist dazu da, um die Götter friedlich zu stimmen oder eben um Schuld zu sühnen. Und irgendwie steckt es ja auch sehr tief im Menschen drin. Auch die Atheisten sagen, wenn irgendjemand was Schlimmes getan hat, Kinderschänder, Vergewaltiger, ich bin zwar gegen die Todesstrafe, aber hier die müssen aufgeknüpft werden, aufgehängt werden. Ja? Also man schreit irgendwie, das Opfer muss gesühnt werden, der muss büßen. Und in der Bibel war es immer wieder so, dass dann die Opfertiere ohne Fehler sein mussten, die durften keinen Makel haben. Deswegen wurden die auch sehr genau geprüft. Teilweise war es dann auch die Erstgeburt. Und auch hier im Passamal, 2. Mose 12, Vers 5. Ihr aber sollt ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Es war immer wieder die Rede im Alten Testament, es muss gerecht sein, vollkommen, untadelig. Waren irgendwie alles Synonyme, vollkommen, perfekt, gerecht. Also wir mussten auch alle Gebote halten. Wenn man eines übertreten hat, hat man das Gesetz schon nicht erfüllt. Und die Bibel betont sehr ausdrücklich, dass Jesus ohne Sünde war, dass er untadelig war. Und weil er eben ohne Sünde war, konnte er unsere Schuld tragen. Im Markus 14 zum Beispiel, in 55, wo Jesus vor dem Hohen Rat ist, aber die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten und fanden nichts. Also es gibt niemanden anders, der diesen Anspruch erfüllen konnte. Und weil Jesus der Einzige war, konnte er stellvertretend unsere Schuld auf sich nehmen und den Weg für uns frei machen, dass wir seine Gerechtigkeit empfangen können. Ein anderer Vers ist immer, ein Spruch ist immer, ohne Blutvergießen ist keine Vergebung der Schuld. Im Hebräer 9 wird es sehr deutlich, wie der Zusammenhang ist von dem alten Opfer und dem Opfer, das Jesus gebracht hat. Hebräer 9, Abvers 11. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von der Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Lasse ich wieder ein paar Verse aus. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also das Opfer des alten Bundes konnte immer nur äußerlich reinigen und musste immer wiederholt werden. Und Jesus als das tadellose, unbefleckte Lamm Gottes hat durch sein Opfertod es ein für alle Mal erledigt. Es musste also nur einmal, es brauchte nur einmal passieren. Und nun sind wir auch innerlich rein mit seinem Blut und können Gemeinschaft mit dem Vater haben und haben auch Zugang zum Allerheiligsten. Die nächste Parallele ist, dass das Blut Christi schützt, wie es auch hier beim Passa heißt, und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die oberste Schwelle damit bestreichen an den Häusern. 2. Mose 12, Vers 7. Und das Spannende ist, dass es auch in anderen Kulturkreisen die Vorstellung gibt, dass Blut schützt. Am deutlichsten ist mir das zumindest beim Siegfried, den Drachentöter, der in dem Blut von dem Drachen gebadet hat. Und an anderen Stellen, wo das Blut war, da war er unverwundbar. Bis auf diese eine Stelle, wo dieses Eichenblatt war. Und da wir durch das Blut Christi reingewaschen sind von unserer Schuld, gehören wir zu Jesus und zu seinem Reich und sind aus dem Reich der Finsternis freigekauft worden. Das heißt, wir stehen unter dem Schutz des Blutes und wir brauchen auch keinen anderen Schutz, denn das Blut Christi genügt. So wie wir es vorhin gesungen haben, Jesus' blood never fails me. Und es gibt Zeugnisse von Christen, die in gefährlichen Gebieten waren und die es ganz erlebt haben, als sie im Gebet sich unter das Blut Christi gestellt haben, dass sie vor Angriffen geschützt wurden und vor Katastrophen geschützt wurden. Und beim Volk Israel damals war das eben durch das Blut an der Tür, wurden sie beschützt vor dem Todesengel. Und durch das Blut von Jesus werden wir befreit von den Konsequenzen der Sünde und der Trennung von Gott. Und quasi eben auch vom Tod. Wir sind nicht mehr länger Sklaven der Angst, der Sünde oder sonstigen Sachen, die uns halt verknechten. Und Jesus hat diesen Tod, diese Schuld stellvertretend auf sich genommen, damit wir leben können und nicht sterben müssen. Und im Passamal wurden sie aufgefordert, das immer wieder zu tun, sie ihren Nachkommen zu erzählen. Und es war ja generell im Alten Testament so, dass das Volk Israel immer wieder erinnert wurde, denkt an die Sachen, die ihr erlebt habt, denkt an den Auszug aus Ägypten, denkt an die großen Wunder, die Gott getan hat. Sie wurden aufgefordert, es ihren Kindern weiterzugeben. Und es gab auch immer wieder sichtbare Zeichen, also dass sie zum Beispiel in ihren Türpfosten, da waren Bibelstellen, also Schriftstellen eingelassen. Sie hatten die Quasten an den Gewändern, die orthodoxen Juden haben diese Locken, um sich eben daran zu erinnern, was Gott getan hat, um sich daran zu erinnern, dass sie beten sollen. Und eben auch hier, dass sie sich an das Passa erinnern, an den Auszug aus Ägypten und das jährlich gefeiert haben. Und so kamen jedes Jahr aus der ganzen Welt die Juden zusammen nach Jerusalem, um dieses Passafest zu feiern. Und es ist eben sehr interessant, dass die Kreuzigung von Jesus genau zu der Zeit von dem Passafest war, dass sie nicht nur symbolisch das Lamm geschlachtet haben und gegessen haben, sondern dass Jesus jetzt tatsächlich als das Lamm Gottes geschlachtet wurde, während sie praktisch im Tempel die Opferlämmer geschlachtet haben, wurde Jesus am Kreuz geschlachtet. Und dann hat er eben zusammen das Passafest gefeiert und hat damit auch das Abendmahl eingesetzt. Und das Fleisch des Lammes ist nun sein Körper. Und das Blut des Lammes ist nun sein Blut. Und Jesus hat das vorher schon auch gesagt. Da hat es irgendwie kein Mensch verstanden. Aber er hat zum Beispiel gesagt, Johannes 6, Vers 53, wenn er nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und im 1. Korinther 11, wo Paulus ja nochmal diese Einsetzungsworte wiederholt, oder diese Abendmahl, da wird er eben auch nochmal aufgefordert, das regelmäßig zu feiern. 1. Korinther 11, Vers 24. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also wir werden aufgefordert, das Abendmahl regelmäßig zu feiern, uns eben daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und ich finde diese Komponente, dass wir eben schmecken und sehen können, dass wir es anfassen können, dass wir es essen können, dass wir es in uns aufnehmen können, nochmal eine ganz andere ganz andere Sinne angesprochen werden, sehr gut. Und ein Detail, was ich sehr nett finde, was da Gott im Vorfeld schon bis ins Detail das sozusagen auch vorhergesagt hat, war nämlich die Aufforderung im Passa, 2. Mose 12, Vers 46, in einem Haus soll man es verzehren, er soll nichts von seinem Fleisch hinaus vor das Haus tragen und soll keinen Knochen an ihm zerbrechen. Und das ist irgendeine Anweisung, die auf den ersten Blick sehr seltsam ist. Aber wenn wir uns die Kreuzigungsgeschichte anschauen, ergibt sie auf einmal Sinn. Es ist irgendwie interessant, was da passiert. Steht in Johannes 19, Vers 31 bis 33. Weil es aber Rüsttag war, und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Also haben wir praktisch das Gebot vom Passa, dem Lamm die Beine nicht zu brechen, damit erfüllt. Ich möchte noch am Schluss eine andere Stelle, eine andere Verheißung auf Jesus bringen. Die wunderschöne Stelle vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53, die ja auch auf sehr schöne Weise auf Jesus hinweist. Jesaja 53 ab Vers 1. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, und wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst am Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Und wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte der Herr ihn zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und das Herrnplan wird durch seine Hand gelingen. Was seiner Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.